Ja, neben Kerneplatz, ja. Wir haben ja mehrere Berichte von der eigentlichen Kreuzigung. Und heute gucken wir uns den Bericht nach dem Matthäusevangelium an. Matthäus 27, ab Vers 33. Und ich habe es so vorbereitet, dass wir diesen Text in Etappen durchgehen. Die erste Etappe ab Vers 33, so kamen sie zu der Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Der Ort mit Namen Golgotha oder Golgatha, der lag knapp außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem. Das ganze Gelände dort gehörte zu einem Steinbruch. Hier hatte man Steine gewonnen für den Bau der Stadt und auch für den Bau des herodianischen Tempels. Der dort gewonnene Kalkstein, der kann in frischem Zustand leicht bearbeitet werden. An der Luft härtet dieser Stein langsam aus und das macht ihn als Baumaterial besonders interessant. Außerdem sieht er natürlich schön aus. Aber eine Felsformation war stehen geblieben. Felsen von dieser Stelle konnten nicht verwendet werden, weil die Gesteinsqualität zu schlecht war. Deshalb blieb ein zerklüfteter Felsrest zurück, der aussah wie ein Schädel. Es gab Stufen, die in den Felsen geschlagen waren, so konnte man auf diesen Felsrest kommen. Die Römer hatten angefangen, diesen Felshügel als Hinrichtungsort zu nutzen. Für sie war es ein idealer Ort. Eine belebte Straße führte vorbei, sodass eine Hinrichtung auch tatsächlich von vielen Leuten gesehen werden konnte. Eine Hinrichtung sollte ja abschreckende Wirkung haben. Man versteht aber auch, dass nur eine begrenzte Zahl von Personen direkt auf dem Felsen stehen konnte, zumal wenn da auch noch drei Kreuze aufgestellt waren. Jesus bekam Wein mit Galle vermischt zu trinken, so steht es im Text. Das Wort Galle, das hat eine breite Bedeutung. Es kann sich einfach um etwas Bitteres handeln. Also es muss nicht buchstäblich Galle sein. Einfach wenn es sehr bitter ist, wird auch dieses Wort verwendet. Es wird aber auch verwendet, wenn Gift dabei ist. Aber hier ist es wohl so, dass Myrrhe beigemischt wurde und deswegen der Wein einen bitteren Geschmack hatte. Übrigens ist hier unter Wein ein gegorenes, saures Getränk zu verstehen, welches zur Verpflegung der Soldaten gehörte. Also nichts Hochwertiges, nichts mit besonders hohem Öxlegrad. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an, darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Sie kreuzigten ihn. Sie verteilten seine Kleider. Sie, das sind die Soldaten. Als ganze Kohorte hatten sie Jesus bereits verspottet. Eine Kohorte, das sind mehrere hundert Soldaten. Die eigentliche Kreuzigung wurde von einer kleineren Gruppe von Soldaten durchgeführt. Und diese Soldaten sind die Handelnden in diesem Abschnitt. diese Soldaten kreuzigen Jesus. Sie bringen ein Schild am Kreuz an. Dort steht zu lesen: Jesus, König der Juden. Beim Verhör hatte Pilatus Jesus gefragt: Bist du der König der Juden? Und Jesus hatte geantwortet: Du sagst es. Auf alles andere hatte Jesus nicht mehr geantwortet. Später lesen wir, dass Pilatus sehr wohl wusste, die Priester und Ratsältesten hatten ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert. Sie wollten Jesus beseitigen. Sie wollten Jesus loswerden. Die Priester und Ratsältesten taten zwar so, als ob Jesus sich etwas hätte zu Schulden kommen lassen. In Wirklichkeit waren sie neidisch auf Jesus. Sie wären gerne selbst so beliebt beim Volk gewesen wie Jesus. Vielleicht wären sie auch gerne so frei und unabhängig gewesen wie Jesus, der einfach sagte und tat, was in seinen Augen richtig war. Pilatus, der selbst kein Jude war, ließ also das Schild schreiben: Jesus, König der Juden. Hier im Matthäusevangelium bleibt dieses Schild unwidersprochen. Ein Heide, ein Nichtjude, Pilatus, weiß, wer Jesus wirklich ist. Dann ist da die Sache mit Jesu Kleidern. Die Soldaten losen untereinander aus, wer Jesu Kleider bekommt. Das erinnert uns an Psalm 22, den wir vorhin schon gehört haben. Da heißt es: Schon zähle ich alle meine Knochen, sie aber schauen zu, sie gaffen mich an, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Psalm 22, 18 und 19. Jesus wurde verspottet und dieser Spott ist bereits ein Anklang an Psalm 22, aber richtig deutlich wird die Parallele, als von Jesu Kleidern die Rede ist. Die Soldaten verteilen Jesu Kleider unter sich. Sie losen aus, wer sie bekommt. Jesus hatte also keine Kleider mehr, als er am Kreuz hing. Er war vollkommen exponiert. Die Menschen schauten zu. Sie gafften Jesus an. Erwähnt wird noch, dass Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Diese beiden Verbrecher werden später noch einmal erwähnt. Aber lesen wir weiter, ab Vers 39. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet: Ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Sie, das sind in diesem Abschnitt die Leute, die vorbeikamen. Sie, das sind die führenden Priester, die Schriftgelehrten, die Ratsältesten. Sie, das sind am Ende auch die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Sie alle verspotten Jesus. Sie machen sich lustig über Jesus. Bereits während des Prozesses gegen Jesus hatten 2 Zeugen davon geredet: Dieser Mann hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Kapitel 26, 61. Und die Leute, die vorbeikommen, die wiederholen diese Aussage, um Jesus so zu verspotten. Übrigens berichtet Matthäus nicht davon, dass Jesus dies gesagt hätte. Aber Johannes schließt diese Lücke. In seinem Bericht erklärt Johannes: Jesus hatte aber mit dem Tempel seinen Leib gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er das gesagt hatte. Sie glaubten der Heiligen Schrift und dem, was Jesus ihnen gesagt hatte. Johannes 2 steht das. Die Leute verspotten Jesus. Sie fordern ihn heraus, doch vom Kreuz zu steigen. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann muss er doch vom Kreuz steigen können. So ist ihre Logik. Doch Jesus hatte von Abreißen und Wiederaufbauen gesprochen. Abreißen, das bedeutet, dass das Alte beseitigt wird. Das Alte muss weichen, um Platz für Neues zu schaffen. Wer den Plan nicht kennt, wer die Vision nicht teilt, der kann nicht verstehen, warum wird hier etwas abgerissen. Der Karfreitag macht nur Sinn, wenn wir ihn zusammen mit dem Ostermorgen sehen. Jesus starb am Kreuz, weil er mit der Auferstehung von den Toten rechnete. Werfen wir doch noch einmal einen Blick auf Psalm 22. Da heißt es ab Vers 20, doch du, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist meine Stärke. Hilf mir schnell. Bewahre mein Leben vor dem Schwert, mein einziges Gut vor der Gewalt der Hunde. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Wildstiere. Mein Gebet hast du erhört. Bewahre mein Leben. Natürlich denken wir da erst einmal an das Überleben. Aber das Kreuz wird Jesus nicht überleben. Trotz der ausweglosen Situation am Kreuz setzt Jesus sein Vertrauen auf den Herrn, der rettet. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Mein Gebet hast du erhört. So steht es in Vers 22 im Psalm 22. Die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ratsältesten, die machen sich ebenfalls über Jesus lustig. Sie beziehen sich auf das Schild, welches über Jesus hing. Wenn Jesus der König von Israel ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann wollen sie an Jesus glauben. Es ist interessant zu sehen, dass die religiösen Leiter ziemlich genau mit den Worten lästern, unter denen der Beter von Psalm 22 ebenfalls leidet. Der schreibt nämlich, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen? Der soll ihn auch retten. Der soll ihn aus dem Elend reißen. Er ist ja sein Freund. Jesus hat doch auf Gott vertraut. Dann soll Jesus sich doch von Gott retten lassen. So spotten die Menschen. Aber genau hier setzt ja Jesu Vertrauen an. Auch das steht im Psalm 22. Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen, an der Mutterbrust lehrtest du mich Vertrauen. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott. Bleib nicht fern von mir, denn die Not ist so nahe und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Jesus setzt sein Vertrauen auf Gott. Aber die Spötter drehen es so, dass es zu einer Bedingung wird. Erst wenn sie ein gutes Resultat sehen, dann wollen sie glauben. Jesus hingegen sagt zu Gott, ich vertraue dir und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Durch Jesus lernen wir bedingungsloses Vertrauen kennen. Es ist verbunden mit dem Eingeständnis, auf dich bin ich angewiesen, seit meiner Geburt. Wir haben nichts zu bringen. Gott ist alles. Die beiden Verbrecher spotten ebenfalls, also ist Jesus ganz allein. Es war die sechste Stunde. Da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? 3 Stunden lang herrscht Finsternis. Es kann sich nicht um eine Sonnenfinsternis gehandelt haben. Schließlich wurde Jesus kurz vor dem Passafest gekreuzigt. Und das Passafest findet bei Vollmond statt. Und bei Vollmond ist keine Sonnenfinsternis möglich. Trotzdem wurde es dunkel. Diese Dunkelheit wird nicht weiter erklärt oder interpretiert. Sie geschieht einfach. Das Wort Finsternis wird in der Bibel gelegentlich im übertragenen Sinne verwendet. Dann steht Finsternis für Gottes Ferne und Sünde. Finsternis steht dann für den Bereich Satans. Dann ist Finsternis der Ort der Verdammnis. Hier ist nicht von Finsternis im übertragenen Sinn die Rede. Nein, es wurde wirklich dunkel, mitten am Nachmittag. Diese Dunkelheit wird uns weder erklärt, noch wird sie irgendwo eingeordnet. Es wird einfach 3 Stunden lang dunkel. Und dann, nach Jesu Tod, bebt die Erde. Bezeichnend ist, dass die Spötter hierauf nicht reagieren. Sind sie nun doch sprachlos? Dann um die 9. Stunde schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Finsternis und das, was Jesus hier ruft, das wird oft zusammengebracht. Die Erklärung ist dann: Gott hat Jesus alleine gelassen. Gott hat sich von Jesus abgewandt. Die Finsternis würde also für Gottes Ferne und Sünde stehen. Schließlich hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen. Das, was Jesus am Kreuz ruft, sind die ersten Worte aus dem Psalm 22. Das ist der Psalm, der von den Spöttern spricht und von den verlosten Kleidern. Ja, die ersten Verse dieses Psalmes, die lesen sich wie ein Vorwurf an Gott: Warum hast du mich verlassen? Warum lässt du mich allein? Warum hörst du nicht? Diese Erfahrung, dass Gott scheinbar nicht da ist, die ist nicht auf Jesus begrenzt. Immer wieder haben Menschen den Eindruck, Gott hätte gerade kein Ohr für ihre Not. Es fühlt sich an, als ob Gott weit weg sei. Aber wenn wir den Psalm 22 ganz lesen, dann stellen wir fest, der Beter vertraut trotzdem auf Gott. Auch wenn Gott scheinbar nicht antwortet, so drückt der Psalm doch Vertrauen in Gott aus. Vers 25 aus dem Psalm: Denn er hat die Augen vor dem Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. Als er um Hilfe schrie, hat er ihn gehört. Wenn wir also, meiner Meinung nach, vorschnell zu dem Schluss kommen, dass Gott sich von Jesus abgewandt hat, dann entgeht uns eine wichtige Erkenntnis. Unser Vertrauen in Gott, das hängt nicht davon ab, dass Gott uns antwortet. Wir können ein begründetes Vertrauen in Gott haben, auch wenn Gott eine Zeit lang schweigt. Trotz seiner Not und trotz des Schweigens Gottes redet der Beter im Psalm 22 schon davon, wie er Gott loben wird. Denn er rechnet fest damit, dass Gott ihn retten wird. Auch in dieser Hinsicht ist Jesus für uns ein Vorbild. Wir lesen weiter, ab Vers 47. Als sie das hörten, das, was Jesus da rief, als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen: Er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Der Psalm 22 ist in hebräischer Sprache geschrieben, also aufgeschrieben. Und so wurden die Texte in der Synagoge vorgelesen, in hebräischer Sprache, und dann in die Alltagssprache übersetzt. Hier am Kreuz erwartet niemand die Sprache aus dem Gottesdienst. Als Jesus die ersten Worte vom Psalm 22 ruft, verstehen ihn die Umstehenden nicht. Sie rechnen nicht damit, dass Jesus die gottesdienstliche Sprache benutzt. Da, wo Jesus mein Gott ruft, verstehen sie Elia. Am Ende überwiegt doch wieder der Spott. Mal sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Und dann ist Jesus tot. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Dieser Textblock, der beinhaltet einige Informationen, welche die Augenzeugen am Kreuz nicht sofort mitbekommen haben. Dazu gehört die Tatsache, dass im Tempel der Vorhang zwischen dem Heiligen und dem allerheiligsten Bereich in zwei Teile zerriss. In den allerheiligsten Bereich durfte nur der hohe Priester gehen und das auch nur einmal im Jahr. Dort brachte der hohe Priester Opfer für sich selbst und für das Volk. Und das war eine einsame Angelegenheit. Kein anderer Mensch darf dabei anwesend sein. Aaron soll allein im Zelt der Begegnung sein, wenn er im Allerheiligsten für Versöhnung sorgt. Man soll warten, bis er wieder herauskommt. So sorgt Aaron für Versöhnung für sich, seine Familie und für die ganze Versammlung der Israeliten. 3. Mose 16. Und so wurde es dann auch im Tempel gemacht, in späteren Generationen, also nach Aaron. Aber jetzt war der Vorhang offen. Wie haben die Leute im Tempel darauf reagiert? Der Tempel, der stand nach Jesu Tod und Auferstehung ja noch für weitere etwa 40 Jahre. Gut möglich, dass die religiösen Führer den Vorhang wieder reparieren ließen. Der Hebräerbrief geht auf die Sache mit dem Vorhang ein und kommt zu dem Schluss: Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Dieser Weg führt durch den Vorhang hindurch, und zwar dadurch, dass er Mensch geworden ist. Hebräer 10. Neben der Sache mit dem Vorhang berichtet Matthäus uns noch von einem Erdbeben. Das steht da nur bei Matthäus. Durch das Erdbeben brachen auch Grabkammern auf, schreibt er. Verstorbene Menschen wurden lebendig. Sie ließen sich sehen, allerdings erst nach der Auferstehung Jesu. Auffallend finde ich hier die zweimalige Verwendung von heilig. Da steht, Heilige wurden auferweckt und sie gingen in die heilige Stadt. Ich habe natürlich sofort nachgesucht, ob Matthäus auch sonst von Jerusalem als der heiligen Stadt spricht. Interessanterweise ja, nämlich bei der Versuchung Jesu. Ja, ein unerwarteter Zusammenhang. Aber was wurde aus diesen Auferstandenen, nachdem sie den Menschen in der Stadt erschienen waren? Ja, wir wissen es nicht. Das ist so eine Information, die irgendwo nicht an anderer Stelle noch einmal aufgenommen wird. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Hier bringt Matthäus eine andere Personengruppe in den Blick. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten soll Jesus bewachen. Sind es dann doch dieselben Soldaten, die Jesus auch gekreuzigt hatten? Wir wissen es nicht. Aber sie bekommen das Erdbeben mit und vorher die Dunkelheit. Und alles, was da geschieht, das lässt sie zu der Einsicht kommen, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Natürlich bleibt offen, was sich diese Soldaten unter einem Sohn Gottes vorgestellt haben. Auch was sie bereits von Jesus wussten, bleibt offen. Aber wir sehen, dass sie sich nicht hinter Spott verschanzt haben. Der Hauptmann und seine Leute haben in Jesus etwas erkannt, was andere nicht sehen konnten oder auch nicht sehen wollten. Der Hauptmann und seine Soldaten waren Heiden, also keine Juden. Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Diese Frauen waren Jesus gefolgt und sie hatten für ihn gesorgt. Das ist bemerkenswert. Jesus hatte vielen Menschen geholfen, aber hier erfahren wir, dass es Frauen gab, die für Jesus gesorgt hatten. Jesus war Teil einer Gemeinschaft. Jetzt in der Situation am Kreuz konnten die Frauen nicht viel tun, aber sie waren da. Ein Teil dieser Frauen war auch am Auferstehungsmorgen unterwegs, um nach dem Grab zu sehen. Sie wurden zu den ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu. Die Anwesenheit der Frauen erinnert uns daran, Jesus war in eine Gemeinschaft eingebunden. Nun, mit dem Tod Jesu war diese Gemeinschaft scheinbar am Ende. Doch nach der Auferstehung Jesu lebt diese Gemeinschaft wieder auf. Jesus begegnet den Jüngern, ich muss sagen den Jüngerinnen und Jüngern. Eine wachsende Gemeinschaft entsteht. Die Jüngerinnen und Jünger bekommen von Jesus den Auftrag, die gute Nachricht in alle Welt zu bringen. Und auch hier können wir wieder eine Verbindung zu Psalm 22 ziehen. Denn dieser Psalm endet damit, dass der Beter Gott lobt in der Gemeinde, in der Festversammlung. Also nicht alleine irgendwo, sondern in der Gemeinschaft. Von dir geht mein Lobgesang aus und erschallt in der Festversammlung. Meine Gelübde will ich erfüllen vor denen, die Ehrfurcht vor dir haben. Die Armen sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, sollen ihn loben. Bekommt also neuen Lebensmut für immer. Alle Länder der Erde sollen daran denken und zu dem Herrn umkehren. Die ganze Völkerwelt soll vor ihm auf die Knie fallen. Denn dem Herrn gehört das Heiligtum. Er ist der Herrscher über die Völker. Alle sollen vor ihm auf die Knie fallen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte stehen. Alle sollen vor ihm die Knie beugen, die in den Staub zu den Toten gehen, und wenn sie nicht mehr am Leben sind, werden die Nachkommen ihm dienen. Dann kommt die nächste Generation. Auch ihr wird man vom Herrn erzählen. Und dem Volk, das noch geboren wird, wird man über seine Gerechtigkeit sagen, er hat es getan. Amen.